sollten eigentlich schwarz sein. Alle Rabenarten. 5. Mose 14, 14. Das ist der heutige Predigttext. Und der Predigttext, der ist von ein paar Jungen gewünscht worden. Sie sind auf mich zugekommen und haben gesagt, über diese Stelle will man mal eine Predigt hören. Und wenn das so ist, haben wir vorher gelesen, das ganze Wort ist nützlich und dient zur Lehre. Und dementsprechend habe ich das sehr geschätzt, dass die Jungen so motiviert sich mit Gottes Wort auseinandersetzen. Und darum hören wir heute etwas über den Text. Aber ich will aus dem Grund heute auch nicht einfach eine normale Predigt halten, sondern ich will euch ein bisschen auf den Weg mitnehmen, wie kann man dann mit so Stellen umgehen. Wie kann ich dann etwas aus solchen Stellen mitnehmen? Und durch das werden wir ein paar Grundsätze von der Schriftauslegung miteinander anschauen. Und der erste Grundsatz, den wir sehen oder den wir anschauen werden, ist, dass wir eine Stelle nie außerhalb vom Kontext anschauen. Und das bedeutet, dass wir nicht nur den Vers haben, sondern dass wir eben den ganzen Abschnitt zusammen lesen. Und der Abschnitt steht im 5. Mose 14, 11 bis 20. 5. Mose 14, 11 bis 20. Alle reinen Vögel dürft ihr essen. Diese aber sollt ihr nicht essen. Den Adler, den Lämmergeier, den Seeadler, die Weihe, den Habicht und die Geierarten. Alle Rabenarten. Den Strauß, die Eule, die Möwe und die Falkenarten. Das Kreuzchen, den Ibis, die Schleierreue, den Pelikan, den Aasgeier und den Komoran, den Storch, die Reiherarten, die Wiedehopf und die Fledermaus. Auch alle geflügelten Kleingetier soll euch als unrein gelten. Sie dürfen nicht gegessen werden. Alle reine Vögel dürft ihr essen. Der heutige Vers, Vers 14, kann ich da rausgehoben, dass man ihn auch findet. Steht nicht einfach losgelöst irgendwo als einzelne Vers in der Bibel, sondern er ist eingebettet in einen grösseren Kontext. Und zuerst ist er eingebettet natürlich im ganz grossen Kontext von der ganzen Bibel, dann im ganz grossen Kontext von den 5 Büchern Mose und dann nochmal im grossen Kontext vom 5. Buch Mose und am Schluss noch im Kontext von dem Abschnitt, wo es drin steht. Und all diese grossen Kontexte jetzt anzuschauen, das wird ein bisschen zu weit gehen. Darum beschränken wir uns jetzt auf den unmittelbaren Kontext, nämlich das Kapitel 14. Und ich habe das euch aufgezeigt. Warum hat das keine Farbe? Das ist nicht so gut. Das müsste eigentlich farbig sein. Das müsste eigentlich ganz viel Farbe drin haben. Genau. Damit man auch erkennt, was ich sagen will. Genau. Perfekt, genau so muss das sein. Was fällt uns auf, wenn wir die Sache anschauen? Wir sehen, wir fangen beim Vers 1 an und es hört im Vers 21 auf. Und das Erste, was uns auffällt, ist, dass da eigentlich mehrere Klammern in dem ganzen Kontext sind. Wir sehen eine Klammer, da vom ersten Vers bis zum unteren Vers mit Parallelen. Wir sehen die zweite Klammer, die ich jetzt nicht eingezeichnet habe, aus Platzgründen, vom Vers 2 in Vers 21 nochmal und dann noch eine Klammer in unserem eigentlichen Abschnitt. Und die erste Klammer ist eigentlich eine Tatsachenbeschreibung, dass Gottes Volk ein heiliges Volk ist. Und dass auch gleichzeitig eine Begründung ist, für den ganz restlichen Abschnitt. Gottes Volk hat also substanziell eine ganz andere Stellung im Vergleich zu den aussenstehenden Völkern. Und darum gilt die Aussage, die all da nachher kommen, nicht etwa allen Völkern, sondern sie gelten denen, die zu Gottes Volk gehören. Nachdem kommt eine weitere Klammer, Vers 2, ein Verbot. Du sollst nicht essen. Und im Vers 21, du sollst kein Aas essen. Also der Abschnitt fängt an, eigentlich mit dem Verbot, man soll nicht essen, weil man ein heiliges Volk ist. Und nachher kommt eine ganz grosse Auflistung von Tier und Fisch, bis dann auch die Vögel kommen und dann am Schluss nochmal die Aussage, von denen soll man nicht essen kommt. Und dann kommen wir endlich zu unserem eigentlichen Abschnitt. Und unser Abschnitt ist irgendwie besonders. Der sticht irgendwie besonders raus. Weil er fängt nicht mit einem Verbot an, sondern er fängt mit einem Erlaubnis an. Nämlich der Erlaubnis, alle reinen Vögel dürft ihr essen. Erst nach der Erlaubnisklammer wird eigentlich das Verbot ausgesprochen. Und da fällt uns also in dem Kontext, wenn wir die einfach mal ganz strukturell neutral anschauen, was fällt uns auf? Das erste ist die Tatsache von der Gottesbeziehung. In der Zugehörigkeit zum Abgesonderten, zum heiligen Volk gibt es auch ein Leben danach. Und das zweite ist die Tatsache vom Erlaubnis. All andere Vögel dürfen gegessen werden. Und das wären viel zu viele Vögel zum Auflisten, darum haben wir das zusammengefasst und eigentlich nur die paar wenigen, die man nicht essen darf, aufgelistet. Also das Gebot, das Erlaubnis, ist eigentlich grösser als das Verbot. Und so verbietet Gott jetzt da nicht willkürlich einfach irgendwelche Sachen, sondern er will am Volk da etwas sagen. Er will eine wichtige Symbolik überbringen. Weil das Volk eben als heiliges Volk auch ein Zeugnis für die Völker rundherum sind. Für die alle anderen Völker auf Erden. Und so fängt Gott jetzt das Gebot über die Vögel mit der Erlaubnis von allen reinen Vögeln dürfen die Rasse an. Nicht die Auflistung vom Verbot hat halt also eigentlich das Hauptgewicht in unserem Abschnitt, sondern das Erlaubnis. Die Erlaubnis ist viel grösser als das. Und das erinnert uns, wenn wir ganz zurück am Anfang der Bibel gehen, an Adam und Eva, auch dort ist das Erlaubnis eigentlich viel grösser gewesen. Gott hat den Menschen ins Paradies, in den Garten Eden gestellt, in eine perfekte Umgebung. Und dort hat es wahrscheinlich Millionen von Bäumen gehabt. Und Gott sagt, von allen Bäumen dürfen die essen. Eine Ausnahme, der nicht. Jetzt kann man Chance 1 zu 1 Million, dass man jetzt zufälligerweise gerade von dem Baum isst, ist relativ klein. Aber sie haben es gleich gemacht, weil es nicht Zufall war, sondern weil sie es haben wollen. Aber weil das Volk, also ein heiliges Volk ist, können sie all reine Tiere essen, die unreinen aber nicht. Also die Tiere, die man essen darf, ist doch noch mehr als der Rest. Und was hat das jetzt mit dem Rein und Unrein auf sich zu tun? Was hat das uns überhaupt zu sagen? Was ist das überhaupt, die Unterscheidung? Wenn wir die Liste der unreinen Vögel anschauen, können wir ein bisschen ahnen, um was das geht. Wenn wir anschauen, da ist ein Geier drin, da ist ein Adler drin, da ist ein Pelikan drin, da ist ein Rab drin, ein Aasgeier drin. Das sind alles Tiere, die eigentlich alles Fresser sind oder Leichen fressen. Also die Verbindung fällt aber auch auf, wenn man Vers 21, ihr sollt kein Aas essen. Und die Vögel machen genau das. Und darum sind sie unrein. Also eigentlich eine ganz einfache Beschreibung, warum das die unrein sind. Ja, sie haben sich eben mit dem Tod zu tun. Es sind alles Tiere oder Vögel, die sich mit dem Tod verunreinigen. Und das ist ganz spannend, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter zurückgehen. Das passiert zur Zeit von Mose, die Auflistung der unreinen Tiere. Aber wenn wir in der Bibel zurückgehen, ist die Unterscheidung rein und unrein schon vor dem Gesetz gewesen. Wir finden zum Beispiel beim Noah schon bereits eine Unterscheidung von reinen und unreinen Tieren. Das war weit vor dem Mose, ein paar Jahre. Und er unterscheidet zwischen den reinen und unreinen Tieren, die er auf die Arche nimmt. Von den reinen nimmt er mehr mit als von den unreinen. Und so sehen wir, dass doch irgendwie bei dem Konzept von rein und unrein um etwas muss handeln, was viel älter als das Gebot von Mose ist. Und viel weiter zurück muss gehen. Und darum ist es so wichtig, jetzt das Konzept von rein und unrein auch ein bisschen genauer anzuschauen. Und das ist ein wichtiger weiterer Punkt, wenn es darum geht, um so Stellen anzuschauen. Dass man auch die generellen Konzepte anschaut, die die Stelle vermittelt. Ja, was bedeutet das denn? Um was geht es jetzt da überhaupt? Und wenn man im Hebräischen schaut, wenn unrein, das Wort unrein anschaut, das heisst Tame. Und eigentlich müsste das Gegenteil Lotame sein, also nicht unrein. Oder man könnte es auch umgekehrt sagen, Lo heisst nicht und Tame wäre eben unrein und dann wäre es nicht unrein, wäre das Gegenteil logischerweise vom Wort Bedeutung. Aber ganz spannend ist, dass die Bibel eigentlich ein ganz anderes Wort für rein braucht. Die brauchen nämlich Tahor für die Übersetzung. Und da sehen wir eigentlich, dass das Konzept von rein und unrein eigentlich nicht ein Gegensatz ist, sondern eigentlich nur schon vom Wort her etwas Eigenständiges. Also eigentlich zwei verschiedene Sachen darstellt. Wenn wir jetzt anschauen, was alles sonst noch unrein werden kann, dann sehen wir, dass eigentlich Unreinheit das ganze Leben von Geburt bis zum Tod eigentlich begleitet. Und wir sehen, dass der Tod eigentlich das Unreinste ist, was überhaupt auftreten kann. Und darum ist alles, was mit dem Tod oder mit dem Aas, das ist ja ein Leichen, in Berührung kommt, unrein, weil das mit dem Unreinsten in Kontakt kommt, was es überhaupt gibt. Aber warum ist das so? Wir müssen wieder zurückgehen zum Sündenfall, zu Adam und Eva. Vor dem Sündenfall hat es noch keinen Tod gegeben in der Welt. Und damit hat es eigentlich auch keine Unterscheidung rein und unrein gegeben. Erst durch den Sündenfall hat die Trennung angefangen. Oder wir könnten sagen, das Chaos. Erst mit dem Sündenfall ist das wie eine Störung in die gute Ordnung Gottes gekommen. Und das unterscheidet sich jetzt in rein und unrein, bildet sich das jetzt ab. Es geht also im rein und unrein um Chaos und um Ordnung, die durch den Sündenfall in die Welt gekommen ist. Und da ist ganz wichtig, dass wir Unreinheit nicht einfach direkt mit Sünde gleichsetzen. Das ist nochmal etwas anderes. Sünde, Unreinheit kann mit Sünde zu haben, muss aber nicht unbedingt. Wenn wir die ganzen anderen Reinheitsgebote anschauen, dann sehen wir, dass Sünde doch sehr klar definiert wird, aber Unreinheit hat eigentlich jeder können irgendwo mal werden. Hat man jemanden geboren, ist man unrein gewesen ein paar Tage. Ganz einfach. Das ist einfach passiert. Jeder hat eigentlich in seinem Leben können unrein werden, aber es ist auch immer nur temporär gewesen. Oder einmal in den grössten Fällen. Und so hat Unreinheit eigentlich zum Alltag gehört. Es zeigt uns das Chaos, das nach dem Sündenfall entstanden ist, auf. Und das bedeutet nicht, dass wenn jemand unrein war, dass er unbrauchbar oder gar ungeliebt gewesen wäre. Und das ist ganz wichtig, wenn wir uns mit dem Reinheitsgebot befassen, dass man das nicht falsch versteht. Nur weil jemand unrein war, ist er noch lange nicht ein spezieller Sünder gewesen. Und darum führt uns auch die Tatsache von der Heiligkeit zu einem Bewusstsein von der Unreinheit. Weil es eben das Chaos in der Ordnung Gottes keinen Platz hat. Und darum werden auch die Gebote beschränkt. Wir haben das vorher gesehen, wenn ich da nochmal zurückgehe, es gibt eine Einschränkung für das Volk Gottes. Für eben das heilige Volk, für das Volk, wo Gott einen Unterschied damit machen will. Ein Ausländer, das sehen wir auch da, einem, der nicht zum Volk gehört, dem haben wir das können verkaufen, der hat das essen. Er hat keinen Unterschied gemacht, er war ja sowieso unrein gewesen. Er hätte sich auch mit dem können begnügen. Aber für das Volk hat es einen Unterschied gemacht, wo er zu Gott gehört hat. Weil eben das Volk ein Zeugnis haben müssen sie für die Ordnung Gottes in dieser Welt. Für die Überwindung vom Sündenfall durch Gott. wo Tod und Chaos in der Welt gekommen ist, steht Gott und sein heiliges Volk als Ordnung im Chaos gegenüber. Und darum ist es für uns so wichtig, dass Jesus Christus den Tod besiegt hat. Dass er wirklich auferstanden ist. Dass er nicht nur am Kreuz gestorben ist, sondern dass er heute noch lebt. Weil er durch das eben das Unreinste überwunden hat, den Tod selber. Das Chaotischste, das, was am meisten in Gottes Ordnung widerspricht, hat Jesus Christus besiegt. Am Kreuz hat Jesus Christus das Unreinste endgültig überwunden. Und für all die, die zu seinem Volk gehören, hat das einen grossen Unterschied gemacht. Und so sehen wir, dass Gottes Reinheit viel stärker ist als jede Unreinheit. Dass Unreinheit Gottes Reinheit nicht überwinden kann. Und das macht so einen gewaltigen Unterschied. Weil das erklärt uns dann auch noch andere Stellen, wo wir noch zusammen werden anschauen. Durch Jesus Christus, sein Werk am Kreuz, können wir also Anteil haben an seiner Reinheit. Indem er den Tod besiegt hat, hat er das Unreinste überwunden. Und darum hat Unreinheit nicht das letzte Wort. Aber was hat das jetzt mit unseren lieben Raben zu tun? Wir wollen uns ja heute mit diesen Raben befassen. Und für das ist aber der theoretische Exkurs nötig, dass wir überhaupt verstehen, ja, was ist denn unrein, was ist denn rein? Was hat es mit dem auf sich? Und die Raben, das sind also unreine Vögel gewesen. Und zwar nicht nur einzelne Raben, sondern alle Rabenarten. Aber das Schöne ist, dass man in der Bibel die Raben noch an anderen Orten findet. Und durch das noch mehr über die Tatsache von unrein und rein herausfinden könnt. Und dazu nehmen wir einen weiteren Grundsatz aus der Schriftauslegung zum Nutzen. Nämlich den Grundsatz, dass man eine Wortstudie macht. Dass man nachgeht, ja, wo kommt denn Raben sonst noch vor? Was wird sonst noch über die gesagt? Oder auch über andere Sachen. Man kann auch eine Wortstudie über rein und unrein machen. Haben wir übrigens vorher auch schon gemacht. Kurz. Wo kommen die Raben sonst noch vor? Das erste Mal kommt der Rab beim Noah vor, explizit. Dort, nach der Sintflut im 1. Mose 8,7, sendet der Noah einen Rab aus, um zu schauen, ob jetzt das Land schon trocken ist. Und der Noah hat also kein Problem damit, den Rab als Nutztier zu verwenden, obwohl der unrein ist. Obwohl er das Konzept von rein und unrein bereits gewusst hat. Ein weiterer Einsatz von Raben sehen wir beim Elia im 1. Könige 17, wo er durch Raben am Bach Krit mit Brot und Fleisch versorgt wurde. Und das Spannende da ist, dass er von unreinen Tieren mit Brot und mit Fleisch versorgt wird. Man kann sich jetzt fragen, von wo ist das Fleisch gekommen? Ist das echt Aas gewesen? Ich weiß es nicht. Oder hat er das beim König vom Tisch gestibitzt, der Rab? Ich weiß es nicht. Aber spannend ist, dass da eigentlich unreine Tier im Dienst Gottes für ein Kind Gottes ist. Wir sehen also, dass eigentlich Gott schon im Alten Testament irgendwie die Unreinheit überwinden kann. Und dass die Überwindung durch Gott möglich ist. Und dass Raben, obwohl sie unrein sind, trotzdem nützlich sein können. Und so sehen wir einen Grundsatz von Unreinheit, dass eben Unreinheit erstens nicht unüberwindbar, aber auch nicht unbrauchbar bedeutet. Manchmal haben wir das Gefühl, wenn wir die Reinheitsgebote lesen, gerade wenn es dann um Männer und Frauen geht, ah, die ist weniger wert, die Person, die ist unbrauchbar wegen dem, weil sie jetzt unrein ist. Aber das ist nicht das, was mit dem Konzept gesagt wird. An weiterer Stelle finden wir Aussagen über Raben im Alten Testament, im Hiob 38, 41 und im Psalm 147, 9 sind sehr ähnliche Stellen. Wer verschafft den Raben seine Speise, wenn seine Jungen zu Gott schreien und herumflattern aus Mangel an Nahrung? Also die flattern nur noch um, die haben keine Kraft mehr zum Fliegen. Psalm 147, 9, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die zu ihm schreien. Gott kümmert sich um Raben, gewaltig. um unreine Tiere. Gott versorgt und hört sogar die jungen Raben, die zu ihm schreien. Und so sehen wir, dass Gott die unreinen Tiere nicht irgendwie abwertet und sagt, eigentlich müsste ich die alle vernichten, sondern er kümmert sich sogar darum. Und da ist so spannend, wie Jesus den Verweis im Psalm 147,9 nochmal aufnimmt im Neuen Testament. Lukas 12,24: Betrachtet die Raben, nehmt euch das unreine Tier als Vorbild. Sie säen nicht und ernten nicht, sie haben weder Speicher noch Scheune und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Wenn Gott sich um die unreinen Raben kümmert und zu ihm schreit, wie viel mehr wird er sich um uns kümmern, um uns Menschen? Und uns Menschen, die nach seinem Bild geschaffen sind, ja noch viel mehr, wo Gott sogar in Jesus Christus selber Mensch geworden ist. Jesus Christus ist nicht für die Raben auf die Welt gekommen. Er ist nicht für die Raben ans Kreuz gegangen und er ist auch nicht für die Raben wieder auferstanden, sondern er ist für dich und mich auf die Erde gekommen. Und er ist für dich und mich Mensch geworden. Und wie viel mehr Wert müssen wir in Gottes Augen haben, wenn das Gott für uns tut? Wie viel mehr dürfen wir in Staunen kommen, dass Gott sich sogar um die unreinen Raben kümmert, aber er wird Mensch und kümmert sich noch viel mehr um uns. Das ist die gewaltige Tatsache, die man da sehen dürfen, dass Gott sich um die unbedeutendsten Aspekte von seiner Schöpfung kümmert. Und dürfen wir gewiss sein, dass er sich auch um uns kümmert. Wenn Gott das Rabengebet von diesen jungen Raben hört, wie viel mehr hört er unser Schreien zu ihm? Und gerade wenn wir in Not sind, leiden oder im finsteren Täler sind, können wir so auch zu Gott kommen. Und wir dürfen die Raben als Beispiel nehmen. Die jungen Raben, die zu Gott schreien, sie können gar nicht mehr anders. Sie haben gar keine andere Möglichkeit, außer zu Gott zu schreien. Und das darf unser Beispiel sein, wo wir die Raben auch als Vorbild nehmen dürfen, dass wir einfach zu Gott schreien können. Und das ist für uns ein Grund für Ermutigung und Hoffnung, dass Gott auch mit uns etwas anfangen kann und sich um uns kümmert. Da kommt die Gnade Gottes zu uns raus, dass Gott sich eben nicht nur um die Raben, um Vögel kümmert, sondern auch um uns. Wir sehen das anhand der Raben, dass Unreinheit nicht das letzte Wort hat. Und das führt uns zur Frage, ja, was bedeutet Unreinheit dann auch für uns? Und eigentlich ist das die Frage, die seit Jahrhunderten all zutiefst bewegt, nämlich die ganz große Frage, ja, gelten die Reinheitsgebote für uns immer noch? Oder ganz konkret die Frage, darf ich denn Speck essen oder Rabenbraten? Das ist eine Frage, die Millionen von Leuten anscheinend beschäftigt und den Glauben sogar aufgeben, weil wir Christen Speck essen und dementsprechend Heuchler sind. Das steht doch, man darf das nicht. Ja, dürfen wir das jetzt? Oder dürfen wir nicht? Gilt das für uns oder gilt das nicht mehr? In der Apostelgeschichte finden wir einen wichtigen Hinweis im Umgang mit der Unreinheit. Dort wird der Petrus dazu aufgefordert, unreine Tiere zu essen. Unter anderem auch Vögel, sind sicher Raben auch drin gesehen. Und er wehrt sich dagegen und sagt, nein, das mache ich sicher nicht. Und dann redet Gott ganz deutlich, Apostelgeschichte 10, 15, und eine Stimme sprach wiederum zum zweiten Mal zu ihm, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Und es ist ganz wichtig, dass wir den Vers richtig lesen. Gott sagt da, dass er gereinigt hat. Also Gott ist durchaus bewusst, das sind unreine Tiere und ich kann die müssen reinigen. Die Tiere oder dann auch die Heiden, wo der Petrus dann her muss gehen, oder eben die fremden Völker, die ja unrein gewesen sind, hat Gott also persönlich gereinigt. Es ist also nicht das Auflösen oder das Beseitigen von der Reinheitsgebot, wo man da sieht, sondern es ist ein Erfüllen. Der Paulus schreibt im Römer 7,12, dass das Gesetz heilig, gerecht und gut ist. Gott hat also das Gesetz nicht plötzlich als schlecht erwiesen und gesagt, komm, das muss weg, löschen wir wieder, ich fange neu an, habe etwas falsch gemacht, oh, muss mich korrigieren. Manchmal haben wir das Gefühl, manchmal. Wir sagen, ja, das Alte Testament ist für uns nicht so wichtig, wegstreichen am besten. Aber nein, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Und Gott tut das nicht einfach als schlecht oder überflüssig bezeichnen auf einmal, sondern er erfüllt es. Und das ist auch das, was Jesus in Matthäus 5,17 sagt, wo er sagt, er sei nicht gekommen, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, sondern um sie zu erfüllen. Das Gesetz und damit auch die Reinheitsgebote sind also nicht einfach aufgehoben, sie sind erfüllt worden durch Jesus Christus. Und darum können wir auch auf die Frage nach diesen Reinheitsgeboten Antwort geben. Nein, sie gelten nicht für uns, weil sie erfüllt sind in Jesus Christus. Nicht, weil sie abgelöst worden sind, sondern erfüllt sind. Und wie hat Jesus das gemacht? Wir lesen das im Hebräerbrief, Hebräer 9, 13 bis 14. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh, die Verunreinigten reinigt zur Reinheit des Fleisches, da sehen wir die Symbolik, die im Tempel gemacht wurde, die Reinheitsritual, das man gemacht hat und gemerkt hat, das reicht eigentlich am Schluss nicht, das ist noch nicht die Erfüllung. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, eure Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Gott selber muss uns durch Jesus Christus reinigen. Am Kreuz und in der Auferstehung hat das Jesus gemacht. Und er hat das Unreinste ein für alle Mal überwunden. Er hat damit das Chaos, das seit dem Sündenfall herrscht, wieder geordnet. Und damit hat er auch den Weg zu Gott neu ermöglicht, indem er uns durch sein Blut ein für alle Mal reinigt. Können wir zurückkommen zur Gemeinschaft mit Gott. Dürfen wir Kinder Gottes werden, dürfen wir zu dem heiligen Volk gehören, wo wir am Anfang in dieser Klammer gesehen haben. Wir dürfen durch Jesus Christus Kinder Gottes sein. Nicht, weil wir selber uns reinigen könnten. Nicht, weil wir selber durch irgendwelche Rituale da etwas ändern könnten. Nein, weil Gott gereinigt hat. Nur durch den Glauben an Jesus Christus können wir das werden. Können wir dazugehören. Können wir wieder ein Leben in der Reinheit Gottes führen. Sind wir nicht am Chaos von dieser Welt ausgeliefert? Und so sehen wir, dass die Reinheitsgebote nicht irgendwie ein Spassverderben Gottes ist. Und uns irgendwelche Sachen wird vorenthalten, so ein guter Rabenbraten, ich glaube zwar nicht, dass das so gut ist, aber den Speck kann ich lieber. Nein, Gott wird uns das nicht vorenthalten, sondern die Tatsache von der unreinen Tier erinnert uns immer wieder daran, dass auch wir dem Unreinsten, dem Tod, ausgeliefert sind. Dass der Tod unweigerlich für jeden von uns wartet, wenn wir nicht durch Jesus Christus gereinigt worden sind. Wenn wir nicht zu dem heiligen Volk, zu dieser Beziehung mit Gott zurückkommen. Und darum sollen und können wir uns diesen guten Ordnungen jetzt als Gottes heiliger Volk auch unterordnen. Weil es eben keine Unreinheit mehr gibt für das Volk Gottes. Und so erinnert uns eigentlich die Reinheitsgebote, die wir da lesen, auch an die Macht und Herrlichkeit Gottes. Aber gleichzeitig an seine unendliche Liebe und Gnade zu uns, die er uns gibt. Das führt uns zum Schluss zur Anwendung. Es war jetzt viel Theorie, die wir ein bisschen angeschaut haben. Ihr habt hoffentlich schon viel gelernt, wie man mit diesen Stellen umgehen kann. Aber wir werden zum Schluss anschauen, was bedeutet das für mich ganz praktisch. Was kann ich mitnehmen? Und auch das ist ein wichtiger Grundsatz von der Auslegung vom Wort Gottes. dass es nicht zuerst darum geht, dass wir den Text lesen und dann gerade sagen, okay, was müssen wir jetzt machen? Was bedeutet das jetzt für mich? Das ist falsch. Es geht zuerst darum, dass wir schauen, was sagt Gott über sich? Und aus dieser Gotteserfahrung, aus dieser Erkenntnis von Gott, können wir dann Anwendung daraus herausziehen. Und ich glaube, das ist ein riesiges Problem, das wir heute in der heutigen, schnell lebenden Gesellschaft haben. Dass wir an die Bibel mit einer Erwartungshaltung wie an ein Horoskop oder an eine Checkliste angehen. Wir schlagen die Bibel aus, lesen den Vers, alle Rahmendaten, sehen, was sagt mir das jetzt? Oh, das bedeutet mir gar nicht. Ja, wieder weglegen. Habe ich heute halt wieder nichts gehabt vom Wort Gottes. Tappen wir uns manchmal ein bisschen in dieser Haltung. Suchen wir manchmal mehr ein Horoskop in unserem täglichen Bibellesen? Jetzt sagt es mir wieder, was ich heute machen muss. Oder eine Checkliste, ich kann wieder etwas abhaken, habe ich wieder gut gemacht. Oder ist die erste Priorität, wenn wir das Wort Gottes aufschlagen, zu sehen, das ist Gottes Wort. Gott stellt sich davor, ich will mehr von ihm erkennen. Und erst aus dem Erkenntnis heraus macht das Leben nach seinem Wort und das Praktische überhaupt erst Sinn. In den Sprüchen wird das schön zusammengefasst, Sprüche 1,7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Tore verachten Weisheit und Sucht. Also die Furcht vom Herrn ist der Anfang von der Erkenntnis. Und die Erkenntnis ist der Anfang von der Weisheit. Und die Weisheit ist der Anfang vom Leben in der Weisheit. Von der Anwendung. Aber zuerst muss die Erkenntnis von Gott kommen. Und sonst ist das alles Werksgerechtigkeit, die wir machen. Erst aus dem Erkennen Gottes entsteht auch Weisheit und dann die praktische Umsetzung. Und es ist so wichtig, dass wir da anfangen, die Bibel wieder aus dieser Haltung herauszulesen. Nicht in dieser Haltung, oh, der Vers hat mir jetzt nichts gesagt, weglegen, hat mir wieder nichts, habe ich halt wieder nichts mitbekommen heute. Und was können wir jetzt mitnehmen? Das Erste und das Wichtigste ist, wir dürfen also wirklich Speck geniessen und essen. Wunderbar. Ich hoffe, jemand hat heute fürs Appetit Speck mitgenommen. Jesus hat die Unreinheit überwunden, darum sind die Reinheitsgebote erfüllt durch ihn. Und wenn wir das nächste Mal Speck geniessen oder von mir aus einen Rabenbraten, ich denke immer noch nicht, dass das gut ist, dürfen wir freudig daran erinnern an das Erlösungswerk von Jesus Christus. Und wir dürfen ihn Lob und Preis in dieser Haltung das Essen und sagen, Herr, ich danke dir, dass ich rein darf sein durch dich. Wir dürfen viel bewusster am manchmal essen. Nicht nur am Morgen, am Anfang vom Essen ein Dankgebet, sondern während dem Essen auch da denken, hey, das ist genial, was Gott da uns gibt. Das Zweite, Gott kümmert sich sogar um die unreinen Tiere. Wie viel mehr dürfen wir uns eigentlich auch immer wieder zu Gott wenden? Wie viel mehr darf unser Gebetsleben auch immer wieder von dieser Zuversicht erfüllt sein, dass Gott uns gehört? Und das ändert unser Gebetsleben und unsere Haltung im Gebet. Wir sprechen mit Gott, der Gott, der sogar die schreienden Raben hört. Wie viel mehr wird er auch uns hören? Und da dürfen wir das Rabengebet im Psalm 147, 9 auch ein bisschen als Vorbild nehmen. Dass man vielleicht einfach mal wieder zu Gott schreit. Ich kann nicht anders. Das Dritte, wir sind durch Jesus Christus absolut gereinigt. Es gibt keine Unreinheit mehr, die zwischen uns und Gott steht. Und dann dürfen wir von überall und ohne irgendwelche Reinigungsritual an jedem Tag zu Gott kommen. Täglich mit dem Leben, täglich sein Wort lesen, täglich in der Erkenntnis zu ihm wachsen, nicht nur in diesen 30 Minuten am Sonntagmorgen. Viertens, Gott verwendet selbst die unreinen Raben noch für seinen Dienst und seinen Zweck. Elia, Noah, haben wir es gesehen. Wie viel mehr will er uns in seinem Dienst brauchen, wo seine Kinder sind? Wie viel mehr will Gott dich und mich auch für sein Reich brauchen? Wenn er schon die Raben dazu braucht, warum dich nicht? Wo willst du dich Gott zur Verfügung stellen? In welchem Dienst hat Gott dich vielleicht schon lange gerufen und du wehrst dich dagegen? Vielleicht ist das etwas Einfaches, dass du ein Gebet, mehr im Gebet sollst, vielleicht einstehen für andere. Oder dass du vielleicht auf Kambodscha in die Mission sollst gehen. Oder dass du dich in der Gemeinde, in der Diakonie mit Psych von Kranken und Schwachen eingehst. Fünftens, jeder Mensch benötigt die reinigende Kraft von Jesus Christus. Und darum dürfen wir als Gemeinde uns nicht absondern. Wir sind ein heiliges Volk, ja, aber wir sind eben gereinigt in einer unreinen Welt. Und wir haben gesehen, dass die Reinheit Gottes stärker ist als die Unreinheit. Und darum können wir ein Licht sein in dieser Welt. Darum können wir rausgehen und dürfen auch wirklich unseren Auftrag wahrnehmen. Sechstens, die ganze Schrift hat uns etwas zu sagen. Auch die unscheinbaren Verse. Wir haben gesehen, dass man eigentlich anhand von dem Vers doch schon ein paar Sachen herausfinden darf. Auch über Gott. Nicht nur über die Raben. Dass auch in solchen Bibeltexten viel mehr drin ist, als man beim oberflächlichen Horoskop lesen könnte meinen. Lass uns wieder neu ins Wort eintauchen. Lass uns, wie der Psalm 1 sagt, wieder nachsinnen, Tag und Nacht. Und das heisst, dass wir uns auch mit Stellen ein bisschen genauer mal befassen, die uns am Anfang nichts sagen. Dass wir uns eben mal ein bisschen darüber meditieren. Und nicht meditieren in dem Sinn gemeint, sondern meditieren mit Beschäftigen, mit dem Nachsinnen, nachgehen. Was sagt mir der Text? Wie finde ich das aus? Ich schaue den Kontext mal an. Ich gehe mal den Verweis nach. Ich schaue mal all die Stellen an, wo das sonst noch vorkommt. Wir müssen aufhören, durch die Bibel durchzuhetzen. Da muss ich mich selber auch oft am Riemen reissen. Ich bin einer, ich lese gerne dann ein paar Kapitel und weiss schon gar nicht, was ich im ersten gelesen habe. Und dort mal wieder sagen, nein, ich nehme mir die Bewusstsein für einzelne Abschnitte. Entschleunigung ist auch da manchmal hilfreich. Und das siebte ist eine Aufgabe für euch. Austausch. Was habe ich über Gott gelernt in dieser Predigt? Und eigentlich müsste das zum Standard werden bei uns in der Gemeinde. Dass wir nach der Predigt zusammenhocken und sagen, was habe ich heute über Gott gelernt? Nicht, was habe ich für mein Leben gelernt? Nicht, was muss ich jetzt machen? Sondern, was habe ich über Gott gelernt? Und das wollen wir jetzt gerade zusammen machen. Wir nehmen uns 5 Minuten Zeit. Es ist Appetit, ihr wollt nicht heiß stressen, wir haben also Zeit. 5 Minuten Zeit. Geht so, wie ihr so ein bisschen hockt, so dritte, vierte. Einfach mal zusammen und sagt, was habe ich heute Neues oder vielleicht auch neu aufgefallen von Gott gelernt zu der Predigt durch das Wort, das wir uns jetzt beschäftigt haben. Wir werden das jetzt gerade zusammen machen.